Aber also auf Ihre Frage nochmal zurückkommend, das ist jetzt nicht, glaube ich, nur mein persönliches Empfinden, sondern die Zahlen belegen ja, dass wenig in Europa investiert wird. Und das, was ich, Herr Eggers, lieber Peter Birker, für so fatal halte, ist, dass das ein, wie soll ich sagen, ein schleichender Prozess ist. Es ist also das, was spektakulär in den Medien erscheint, ja, wenn dann ein großes Unternehmen ankündigt, wirklich Standort zu verlagern, einen Standort zu verlagern, eine komplette Produktion zu schließen, das ist das eine. Aber es passiert halt so schleichend zu viel, ja, dass erstmal eine Produktionskette hier runtergefahren wird, dass man, sagen wir mal, sein Sortiment aussortiert und dass es vor allen Dingen keine neuen Investitionen in den Standort gibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zusammen mit dem House of Energy, unterstützt vom Super Impact Day. Heute sprechen wir über eine Frage, die derzeit wohl viele energiepolitische Debatten in Europa prägt, nämlich diese große Frage: Kann Europa klimaneutral werden auf der einen Seite und gleichzeitig ein starker Industriestandort bleiben? Also nicht, dass man irgendwie nachher sagen könnte, Europa, wir sind klimaneutral, aber leider ohne Industrie. Das ist sozusagen die große Frage. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier zwei Gäste begrüßen darf. Zum einen haben wir hier die Professor Dr. Angelika Niebler, Mitglied des Europäischen Parlamentes und Vorsitzende der CSU-Europagruppe sowie Co-Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Und dazu haben wir aus dem House of Energy, wie gewohnt, den Professor Dr. Peter Birkner, Geschäftsführer des House of Energy und Honorarprofessor am Lehrstuhl für elektrische Energieversorgungssysteme an der Bergischen Universität Wuppertal. Ja, das sozusagen als Begrüßung. Herzlich willkommen hier in der kleinen Runde. Und Frau Niebler, ich nähere mich mal so langsam diesem Thema, das ich da eben so aufgemacht habe, dass ja in den letzten Wochen und Monaten und ja, man kann schon fast sagen, wenn man bis 2022 zum Start dieser russischen Invasion in der Ukraine zurückblickt, kann man schon sagen, dass Energiepolitik ja heute auch vor allen Dingen Standortpolitik ist, wenn es um Thema Energiepreise geht, um Infrastruktur und auch um die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die heute ein Thema sein soll. Wenn man sich das so anguckt, vor 10 oder 15 Jahren, dann ging es ganz stark um das, ja, um diese Klimaziele, Emissionshandel, Regulierung, wie man das alles in den Griff kriegt. Und heute, nicht heute, aber in den letzten Jahren viel stärker um die Preise, um die Industrie und ja, um die geopolitischen Abhängigkeiten seit dem jüngsten Vorfall im Nahen Osten, ja massiv, muss man sagen. Hat sich aus Ihrer Sicht die Energiepolitik in Europa grundlegend verändert in den letzten Jahren? Und ja, was hat Sie besonders, ja, schockiert vielleicht auch?
Also erstmal vielen Dank, freue mich sehr, im Podcast mit Ihnen, Herr Eggers und Herrn Professor Birkner, sein zu dürfen. Und die Fragen, die wir heute diskutieren, sind brandaktuell. Gestern, vorgestern war ja großes Gipfeltreffen hier auch in Brüssel. Mhm. Auch Schwerpunkt war unter anderem auch die Frage, wie reagiert man auf die jüngsten Entwicklungen, die Bombardements der Israels und USA eben auf Iran, Sperrung, Vermiemung der Straße von Hormuz. Was heißt das einmal für unsere Versorgungssicherheit? Was heißt das auch für die Preisentwicklung? Wir erleben ja tagtäglich, wie die Spritpreise nach oben schießen. Bundesregierung hat ja jetzt auch angekündigt, sofort zu reagieren,
genau,
was ich gut finde. Und wir in Europa überlegen natürlich auch, und das vielleicht auch als Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, wir haben uns richtige Ziele gesetzt. Ich finde es gut. Wir haben uns ein Klimaschutzgesetz gegeben und wollen bis 2050 klimaneutral in der Europäischen Union werden. Aber die Frage, wie wir dieses Ziel erreichen, ja, ob wir da alles richtig gemacht haben, wie wir neu justieren müssen, was funktioniert, was nicht, da glaube ich, haben wir riesen Hausaufgaben noch zu machen. Wir haben sehr viel Regulatorik mit Mehrheiten verabschiedet, die jetzt andere sind im Europaparlament und können nur sagen, also wenn wir nicht wirtschaftlich vernünftige Lösungen entwickeln, dann wird uns die Energiewende nicht gelingen. Da müssen wir an unserem Regelwerk auch in Europa doch einige Korrekturen vornehmen. Da sind wir auf dem Weg, da gibt es die ersten Vorschläge. Aber ich bin auch zutiefst überzeugt, wir dürfen uns jetzt nicht komplett vom Klimaschutz verabschieden, ganz im Gegenteil, sondern da nachjustieren, wo wir sehen, dass unsere Industrie so benachteiligt wird, dass sie Europa verlässt. Das können wir einfach nicht zulassen. Hilft im Übrigen auch dem Klimaschutz nicht, sondern wir müssen schauen, dass unsere Unternehmen, unsere Betriebe hier in Europa bleiben, da eine Perspektive haben. Und das hängt nicht nur, aber auch entscheidend mit den Energiepreisen zusammen.
Okay, da gehen wir überall noch ein Stückchen tiefer rein. Wenn Sie sagen, dass Sie gerade in Brüssel ja waren und gerade diese Themen da waren, was gibt es irgendeine Stimmung, die Sie transportieren können, oder kann man da noch nichts absehen, was diese Themen angeht? Ist da eine große Uneinigkeit oder gibt es gewisse Linien, die man schon so sich abzeichnen sehen kann?
Also sicher versuchen wir auch was unsere Energiethemen anbelangt, nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Wir
Alles.
wollen auf jeden Fall den europäischen Binnenmarkt noch weiterentwickeln. Wir wollen sicherstellen, dass auch die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden, dass wir in Sachen Energieeffizienz dass weiter investiert wird und auch die Unternehmen sich auf den Weg machen. Aber wir haben auch ehrlich gesagt Riesendiskussionen auch aus den Mitgliedstaaten heraus angestoßen. Was machen wir jetzt mit dem Emissionshandel, mit der CO2-Bepreisung? Auch das ist ja CO2-Bepreisung heißt auch in Europa, auch das Regelwerk in Europa trägt dazu bei, dass einfach die Energiekosten hoch sind. Muss man korrigieren, muss man aussetzen, muss man, sagen wir mal, die Instrumente im Emissionshandel, vor allem bei ETS1, nutzen, um, sage ich mal, auf die aktuellen Entwicklungen auch reagieren zu können. Wir haben ETS2, also die Ausdehnung des Emissionshandels hier auf den Gebäude- und Verkehrsbereich, angedacht. Das haben wir schon verschoben aufs Jahr 2027. Reicht das? Müssen wir da auch noch flexibler sein? Also das ist so um ETS1, ETS2, wenn ich es auf den Punkt bringen darf. Und dann in Kombination mit dem Außengrenzschutz, diesem CBAM-Mechanismus, das sind so momentan die Fragen, auf die sich es auch bei uns im Europaparlament fokussiert.
Dieser Außenmechanismus, nur zur Klärung, das ist dieser Grenzausgleich, von dem Sie sprechen, ja, wenn sozusagen Produkte hier zu uns nach Europa kommen, dass sozusagen an der Grenze da auch dieser Ausgleich hinsichtlich der CO2-Emissionshandels Aufstellung da ausgeglichen wird, ja. Das ist
Ganz
dieser
genau,
Punkt.
genau. Der ist eigentlich von der Sache her gut gedacht und gut gemeint. Wenn wir hier durch die CO2-Bepreisung eben hier die Produktion verteuern, dann können wir sicherstellen, dass eben auch Unternehmen, die aus Drittstaaten in die EU hinein importieren, ja, dass die dann einen Ausgleich zahlen, weil sie eben weniger CO2-Auflagen haben als wir in Europa. Aber ich höre gerade aus der Industrie, aus der Wirtschaft, dass das also ein unwahrscheinlich bürokratisches Monster auch ist, wenn ich das mal so sagen darf, die Bepreisung. Und auch da muss man nachschauen. Fit for Purpose trägt es dazu bei, ja, auch unsere Unternehmen in der Region zu stärken, oder ist es ein Hemmschuh, ein Hindernis? Da müssen wir es auch nochmal korrigieren. Also ich finde, das muss unsere Maxime auch sein, jetzt in dieser Zeit, in der es so viele Unwägbarkeiten, so viele Unsicherheiten, so wenig Planbarkeit gibt. Also auch wirklich nicht Schema F machen, sondern auf die aktuellen Entwicklungen reagieren. Und auch mal mutig nochmal hinterfragen, ist das, was mehrheitlich beschlossen wurde, ist das richtig gewesen? Sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Und da müssen wir auch die Kraft und den Mut haben, auch mal Sachen zu korrigieren.
Okay, also ich nehme mit selbstkritisch bleiben. Vieles wird auf den Prüfstand gestellt. Man macht nicht einfach so weiter, als wäre nichts geschehen.
Ganz
Okay,
genau.
Peter, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger im Geschäft und beschäftigst dich stark mit dieser praktischen Umsetzung der Energiewende. Erlebst du diese Verbindung von Energiepolitik, Industriepolitik und Versorgungssicherheit auch stärker als früher? Wie ist da dein Blick nach all den Jahren und all deinen Erfahrungen, die du machen durftest?
Na, erstmal auch herzlichen Dank und herzlich willkommen von meiner Seite. Vor allem an Frau Angelika Niebler, und ich freue mich, dass wir jetzt schon ins Thema eingestiegen sind und dass wir da miteinander diskutieren können. Und natürlich auch danke an Timo Eggers, der uns gekonnt wie immer hier moderieren wird. Wenn man sich das Thema Industrie anschaut, ich glaube, eine Dekarbonisierung, eine Klimaneutralität ohne Industriestandort, das wollen wir nicht, das können wir uns nicht leisten. Da ist Deutschland schlicht und ergreifend dann auch nicht mehr ein lebenswerter Platz, weil Irgendwo muss ja auch eine gewisse Substanz da sein. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch nicht zuschauen, wie sich das Klima in einer Art und Weise verändert, die eben in Summe negativ ist an ganz vielen Stellen und wir leider auch schon die ein oder andere Auswirkung, negative Auswirkung auch in unserem Land, Stichwort Grundwasserspiegelabsenkung, eben spüren. Also insoweit müssen wir beide Dinge erreichen. Die Obfrage stellt sich also nicht, sondern die Frage wie, so wie es Frau Niebler schon angesprochen hat. Wenn ich mir das Industrie und Energie anschaue, spätestens seit der industriellen Revolution gegen Ende des ja, vorletzten Jahrhunderts, muss man schon sagen, ist Energie und Industrie absolut verwoben. Also Industrie ohne Energie geht nicht. Und insoweit ist Energiepolitik schon immer Standortpolitik gewesen. Nur zwei Beispiele, über die man auch schon, die man wahrscheinlich auch schon vergessen hat. Es gab da mal sowas wie sauren Regen. Da musste man auch reagieren und sagen, also es geht nicht, dass wir mit den Emissionen so weitermachen. Da müssen wir mal ein bisschen auf die Umwelt aufpassen und nicht nur auf den Industriestandort. Oder auch zum Beispiel das Thema der Kernenergie, die wurde ja geboren aus dieser Ölkrise, wo man gesagt hat, wir brauchen eine quasi heimische Energiequelle. Also diese Verschwenkungen waren schon immer da. Und ich glaube aber, dass sie in letzter Zeit jetzt wieder ein bisschen ausgewogener sind. Und ich möchte gerne das energiepolitische Zieldreieck ansprechen, das wir ja auch im Energiewirtschaftsgesetz haben, das auf der einen Seite mal von Versorgungssicherheit spricht, auf der anderen Seite von Umweltverträglichkeit und drittens auch noch von der Bezahlbarkeit. Und die letzten 20 Jahre seit Einführung des EEGs, dann auch nochmal befeuert durch Fukushima, waren wir sicherlich extrem mit dem Thema Umweltverträglichkeit, also CO2-Reduktion, erneuerbare Energien beschäftigt und haben nicht so sehr auf die beiden anderen Elemente geschaut. Die Konjunktur war meistens gut. Meistens, nicht immer. Deswegen war dann Bezahlbarkeit das vielleicht nicht so entscheidend. Und die Versorgungssicherheit, die war irgendwie so Gott gegeben. Und das brach jetzt einfach dann durch die Ukraine zusammen. Und dummerweise, und so ist meine Einschätzung, kamen da zwei Faktoren zusammen, die sich dann eben addieren. Zum einen ist das billige Gas weggefallen, das lange Zeit eben unsere Wettbewerbsfähigkeit zumindest gefördert und unterstützt hat. Und zweitens haben wir mittlerweile so viele erneuerbare Energien, insbesondere an Stromnetz angeschlossen, dass diese System dominant werden. Und da werden wir später sicherlich nochmal drauf kommen. Was wir allerdings vergessen hatten, ist, dass diese Energiequellen sehr volatil sind und ich damit auch einen ganzen Apparat aufbauen muss, um diese Schwankungen zu beherrschen. Mit anderen Worten, wir haben praktisch eine Preissteigerung, eine Kostensteigerung im Stromsystem und gleichzeitig fällt das billige Gas weg. Und damit ist klar, dass ich mich nicht nur mehr oder dass ich mich nicht mehr so stark auf dieses Thema Umweltverträglichkeit konzentrieren kann, obwohl das nach wie vor wichtig ist, sondern ich muss die beiden anderen Aspekte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Bezahlbarkeit eben auch mit auf die Tagesordnung nehmen oder stärker auf die Tagesordnung nehmen. Und ich habe gestern Frau Reiche beim Wirtschaftsrat zugehört und da sieht man, dass die sich sehr bemühen, diesen Ausgleich dahin zu kriegen. Und da sind sicherlich, so ähnlich wie es Frau Niebler gesagt hat, die ein oder anderen Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten, zu korrigieren, anzupassen. Also die Situation hat sich grundlegend verschoben und mit dem, was momentan in Iran passiert, wird es nicht besser.
Danke, Peter, für die Einordnung. Lassen Sie uns doch mal, Frau Niebler, direkt reingehen in diese Industrie. Sie sind ja, glaube ich, da auch viel unterwegs, habe ich jedenfalls gelesen. Sie sind da regelmäßig bei Besuchen vor Ort. Ich hatte mir jetzt noch mal rausgenommen, dieses Thema Spezialchemie bei Alzchem, glaube ich, spricht man die aus. Da hatten Sie, glaube ich, so ein bisschen gesagt, dass vor allen Dingen ja, die wettbewerbsfähigen Energiepreise, Regulierung, Verlässlichkeit, überhaupt generell Planungssicherheit entscheidend sind, damit diese Firmen auch weiterhin hier in Europa oder auch sogar in Deutschland oder in Bayern bleiben können, wenn Sie jetzt da vor Ort sind? Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist wirklich das Risiko? Das sagt man ja immer oder fragt man immer so. Wie groß ist wirklich dieses Risiko, dass die Industrie Europa verlässt? Da wird ja immer sozusagen auch schnell wird dieses Argument in den Raum gestellt, dass dann Abwanderungen passieren. Das ist dann aber auch oftmals was ganz anderes, als wenn man die jetzt, wenn man sich die ganz konkreten Entscheidungen oder auch die Gespräche vor Ort anhört. Was haben Sie für ein Gefühl da aus Ihren Besuchen?
Also in der Tat, ich bin sehr, sehr viel vor Ort unterwegs, weil es mich natürlich schon interessiert, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen hat denn Gesetzgebung, die wir da in Brüssel auch verabschieden. Also ich mache das nicht nur rückblickend, sondern auch im Voraus eigentlich.
Ja.
Also bevor wir was verabschieden, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht.
Ja.
Aber also auf Ihre Frage nochmal zurückkommend, das ist jetzt nicht, glaube ich, nur mein persönliches Empfinden, sondern die Zahlen belegen ja, dass wenig in Europa investiert wird. Und das, was ich, Herr Eggers, lieber Peter Birker, für so fatal halte, ist, dass das ein, wie soll ich sagen, ein schleichender Prozess ist. Es ist also das, was spektakulär in den Medien erscheint, ja, wenn dann ein großes Unternehmen ankündigt, wirklich einen Standort zu verlagern, eine komplette Produktion zu schließen, das ist das eine. Aber es passiert halt so schleichend zu viel, ja, dass erstmal eine Produktionskette hier runtergefahren wird, dass man, sagen wir mal, sein Sortiment aussortiert und dass es vor allen Dingen keine neuen Investitionen in den Standort gibt. Und wir haben natürlich, was jetzt im Space-Bereich zum Beispiel anbelangt und andere, wir haben schon Bereiche, wo auch noch investiert wird, Gott behüte, also gerade der Freistaat Bayern unternimmt ja sehr, sehr viel, um seine Unternehmen da auch im Standort zu halten und zu unterstützen. Aber die energieintensiven Industrien, und Sie haben es angesprochen, Pharma, Zement, Stahl haben wir in Bayern jetzt weniger, aber Papier und chemische Industrie vor allen Dingen, die haben es wirklich schwer, also hoher Energiebedarf. Übrigens alle Unternehmen, also ohne dass wir da jetzt politisch immer intervenieren müssten, alle sind auf dem Weg, sich also auch energiepolitisch neu auszurichten, hier sich also neue Technologien zu investieren, da sich auch erneuerbare Energien in den Energiemix einzubauen, wo es geht. Also da bewegt sich, das ist meine Wahrnehmung, hat sich in den letzten Jahren viel bewegt, da ist viel gelaufen. Aber wir müssen halt jetzt sicherstellen, nachdem die Konkurrenz einfach massiv ist und wir ja auch feststellen müssen, dass die Idee, dass sich die ganze Welt in Sachen Kampf gegen die Erderwärmung ausrichtet, dass die Zeit einfach eine andere ist und das jetzt nicht mehr überall prioritär ist. Also 2015, der Professor Birkner hat ja einen kurzen Rückblick dankenswerterweise auch gemacht, Pariser Klimaschutzabkommen, 100, damals 196, jetzt 195 Staaten, die sich committed haben, wirklich hier auch CO2 zu reduzieren und die Erderwärmung unter die 2 Grad zu bringen. Ja. Davon hört und sieht man jetzt nichts mehr. Wir haben den Emissionshandel eingeführt, wir haben viel Regulatorik verabschiedet, um dieses Ziel auch entsprechend unserer Pfade dann auch zu erreichen. Aber wenn ich jetzt heute im Jahre 2026 mir anschaue, wo stehen wir denn, auch im globalen Vergleich, dann muss ich ehrlich gesagt ernüchtert feststellen, wenige sind uns gefolgt. Also es ist nicht so, dass wir Emissionshandel überall hier Nachahmer gefunden hätte. Das war mal unsere Hoffnung auch in Europa. Also wir sagten, jetzt gehen wir mal da mutig voran. Ja? Und wir dachten jetzt USA, in Kalifornien gab es ja Systeme und man hört, in China wird System integriert, wird überlegt, nachgedacht, ob das ein gutes System ist. Aber Stand heute, andere Prioritäten, andere Schwerpunkte und andere Regionen der Welt haben halt erstmal sichergestellt, dass ihre Industrie sich gut aufbaut und entwickelt. Ja? Und wir stellen jetzt fest, dass wir auch mit unserer Regulatorik, die wir da verabschiedet haben, ja, den Unternehmen also bürokratische Bürden und Belastungen aufs Auge drücken, die auch unsere Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig machen. Und deshalb müssen wir da echt massiv gegensteuern. Also
das ist, sind das für Sie... Ist das wirklich der wichtigste Punkt, also Regulierung oder Energiepreis oder doch eher Infrastruktur? Gibt es so einen Hauptgrund oder ist das die Mischung aus, die toxische Mischung vielleicht aus allen verschiedenen Punkten? Oder ist es, kann man sagen, zum Beispiel Energiepreis ist jetzt im Moment das absolut Wichtigste und das sozusagen, was die Unternehmen raustreibt?
Also ich glaube, die Unternehmen sind schon an allen Fronten gefoltert, ja. Und die Politik auch. Das ist schon ist nicht ein unikausaler, ja, Ansatz, sondern es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass halt dass unsere Industrie, vor allem auch die energieintensive Industrie, extrem schwer hat, gerade in Europa, in Deutschland im Besonderen, wo ja Frau Reiche wirklich auch mutig versucht zu korrigieren. Aber das ist nur eine Baustelle. Also Professor Birken hat ja auch angesprochen, nochmal, dass Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit, das Dreieck, in dem wir uns ja eigentlich bewegt haben, völlig richtig. Und die Verschiebungen, die es da gegeben hat, volatile Energiequellen, ja, die man erstmal managen muss, aber man braucht auch zu, wenn man so eine Situation in Deutschland hat, dass im Norden halt viel Windenergie produziert wird, wie aber keine, der Netzausbau aber hinterherhinkt und uns im Süden die Energie dann fehlt. Also auch da, dass man den Ausbau irgendwie koppelt, auch mit der Frage, wie der Netzausbau vorangeht, ja, in Regionen, in denen halt dringend auch Strombedarf, Wärmebedarf vorhanden ist. Also das muss man halt auch alles, finde ich, gesamtheitlich denken. Und da müssen wir, glaube ich, auch korrigieren. Ja? Und bei der Bürokratie, das ist auch, Siebem hatte ich kurz angesprochen, also ja, ETS, also alles ist mit bürokratischen Lasten verbunden. Ohne Bürokratie geht es nicht, da bin ich auch der Meinung, Regulatorik ist halt per se mal mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber ich glaube, wir haben da über Jahre jetzt einfach übers Ziel hinausgeschossen, indem wir eben nicht nur uns auf ein Instrument verständigt haben, sondern indem wir auch sektorspezifisch von der Automobilindustrie über die Chemie, über Pharma, über Zement, also wir haben so viele verschiedene Maßnahmen verabschiedet, die sich auch gegenseitig zum Teil widersprochen haben. Und jetzt müssen wir, Entschuldigung, salopp formuliert, diesen Salat auch wieder aufräumen und müssen es einfacher machen, schlanker machen, sodass wir auch schneller reagieren können, weil die Welt wartet nicht auf uns.
Ja, es ist halt gefühlt, wenn Sie das so erzählen, es ist ja wirklich ein Riesenmobile, was man da aufgebaut hat. Und man fährt dann so eine gewisse Zeit auf diesem energiewirtschaftlichen Dreieck durch die Gegend und dann gibt es diese externen Schocks und alles fängt an zu wackeln, gefühlt. Und man weiß gar nicht mehr, wo man stabilisiert, gerade wenn man an was zieht und wo bringt man noch mehr Unruhe in das Gesamtsystem. Es ist wirklich verrückt. Peter, ein Punkt ist ja, und da guckst du auch immer hin, bei Unternehmen, wenn es jetzt nicht die Regulierung ist oder nicht die Preise, die Energiepreise, sondern auch quasi ja, das infrastrukturelle Rückgrat, in dem sie sich bewegen, dass das halt auch ebenso essentiell ist, damit sie existieren können. Wie schaust du darauf? Sind wir da im gleichen Tempo? Wahrscheinlich nicht, ist eine rhetorische Frage, vorangegangen wie bei den Klimazielen. Wie siehst du dieses Rennen zwischen diesen beiden Dimensionen?
Na ja, gut, ich habe vorhin schon versucht zu begründen, dass ich sehe, dass wir die letzten 20 Jahre eben sehr, sehr stark auf Umweltverträglichkeit, Klimaschutz abgestellt haben. Das ist ja im Grundsatz nicht verkehrt, weil wenn man sich so diese Klimamodelle anschaut, da kann man jetzt sicherlich noch drüber streiten, ob man jetzt da sich um ein paar Jahre nach vorne oder nach hinten da irgendwie in der Modellierung geirrt hat. Aber es ist klar, wenn man nicht wesentliche Punkte, zumindest für die Mittelfristperspektive, ins Negative verschieben wollen, müssen wir die CO2-Emissionen deutlich nach unten kriegen. Und wie Angelika Niebler schon gesagt hat, in Paris hat man zwar sehr viel vereinbart, aber passiert es dann relativ wenig, weil Klimawandel spüre ich nicht sofort. Vielleicht spürt es der Nachbar auch noch mehr als wie ich. Das heißt, das kann man auch wegschieben. Und dann sind halt andere Dinge auf einmal deutlich drängender. Und ich würde Deutschland auch aus der Verantwortung hier nicht rausnehmen. Wir haben unseren jetzigen Wohlstand durch CO2-Emissionen erarbeitet und wollen ihn auch gerne behalten. Und insoweit sehe ich das schon als wichtig an, dass wir das hinkriegen, Deutschland CO2-neutral zu gestalten. Und weil ich davon ausgehe, dass sich die Bedingungen an vielen Ecken des Planeten verschlechtern werden, wird dieses Thema Klimaneutralität, Umweltverträglichkeit auch wieder nach oben kommen, weil es einfach fühlbar werden wird. So, und wenn wir dann ein Portfolio an Technologien haben, die man dort einsetzen kann, dann hilft es natürlich uns auch als Exportnation. Aber bis dahin muss eben auch die Industrie bei uns am Laufen gehalten werden. Und dazu nur zwei Anmerkungen. Das eine ist, die Industrie in Deutschland ist ziemlich verschränkt. Das heißt, ich finde immer irgendeinen, der vor mir etwas produziert, dann nehme ich das von dem und mache was damit und ein anderer nimmt es wieder auf. Und ganz besonders merkt man das in diesen Chemieparks. Und wenn dann einer auf die Idee kommt und sagt, das mache ich dann primitiven Stoff wie Ammoniak oder irgendetwas und verlagere das, was weiß ich wohin, dann kann man sagen, ja, das ist jetzt kein wichtiger Stoff, aber der ist eben verzahnt. Und eins unserer Mitglieder ist zum Beispiel der Industriepark Höchst. Und die Abwärme von dem einen ist wieder die Prozessformel von dem nächsten. Oder der Abfall von dem einen ist der Rohstoff für den anderen. So, und wenn ich solche Konglomerate auseinanderbreche, dann kollabiert es irgendwann mal. Und es gab ja früher mal diesen Begriff der Deutschland AG. Da gibt es auch viele negative Verbindungen mit diesem Begriff, aber es zeigt einfach, wie sehr verzahnt das Ganze ist und es bewirkt natürlich eine unheimliche Kompetenz und eine unheimliche Effizienz. Also insoweit, es ist leider ein schleichender Prozess und auf den muss man sehr, sehr genau schauen, dass der beherrschbar bleibt. Und damit kommt man natürlich auch, nachdem Energie da immer drin steckt, auf die Energiepreise. Und da würde ich zwei Punkte sehen, einen qualitativen und einen quantitativen. Ich bin ein ziemlicher Fan von der CO2-Bepreisung, auch von dem ETS. Ich habe auch ein paar Kritikpunkte, aber eine Zahl, die ich in den letzten Tagen gelernt habe, es gibt auch in China einen CO2-Preis. Der liegt aber um einen Faktor 8 bis 10 unter dem in Deutschland oder Europa. Und damit habe ich natürlich einen strukturellen Nachteil. Und deswegen ist es extrem wichtig, diesen Nachteil zu diskutieren. Es ist klar, dass natürlich der Impact, der Einfluss, wenn der CO2-Preis höher ist, ist natürlich ein größerer, als wenn er niedriger ist. Aber trotzdem muss man eben mit diesem strukturellen Nachteil umgehen, um die Industrie eben hier zu halten. Und da darf eben kein Bürokratiemonster, das auch in seiner Wirkung nochmal zu diskutieren ist, wie dieser Grenzkompensationsmechanismus, der in der Diskussion ist, eben darstellt. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen mit Manöverkritik sozusagen fortfahren. Das eine, was ich da so die letzten 2, 3 Dekaden beobachtet habe, dass also Politik in der Regel irgendwelche Ziele festsetzt, auch Meilensteine dorthin definiert und dann beim ersten Meilenstein feststellt, jetzt erreichen wir die Ziele nicht. Ja, dann machen wir Folgendes, dann verschieben wir die Ziele ein bisschen nach hinten und verdoppeln sie. So, und wenn ich das 2, 3 Mal mache, dann habe ich da irgendeinen Hockeystick. Also ich fange langsam an und lege dann ganz, ganz, ganz fest zu. Nur als Techniker und Ingenieur muss ich sagen, irgendwann mal ist es nicht mehr machbar. Also auch die Umsetzungsgeschwindigkeit. Ich muss Straßen aufreißen, ich muss irgendwas bauen, ich muss Kraftwerke stilllegen, ich muss neue bauen, ich muss Leitungen bauen, ich muss Leitungen umwidmen. Das braucht auch Zeit, und zwar jenseits der Genehmigungszeit. Ich glaube, darüber werden wir später nochmal zu sprechen haben. Aber auch die technische Umsetzbarkeit ist begrenzt und deswegen sind so Hockeysticks zumindest mal zu hinterfragen. Die mittlere Transformationsgeschwindigkeit in Deutschland liegt übrigens bei unter 1% pro Jahr. Also wir sind jetzt im Endenergiebedarf bei etwa 25% plus minus erneuerbare Energien. Und wenn man sagt, mit dem EEG hätten wir angefangen, das wäre dann im Jahre 2000 gewesen, dann kann man das durcheinander durchdividieren und dann komme ich so auf 1% Transformationsgeschwindigkeit. Und wenn dann noch 75% fehlen, dann bräuchte ich nach der jetzigen Vorgehensweise 75 Jahre. Und wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ist es jenseits von 2045 oder 2050. Also insoweit ist dieses Thema Transformationsgeschwindigkeit ein wichtiges Thema, aber gleichzeitig aber bitteschön die Kosten im Blick zu behalten. Und da, glaube ich, haben wir schon auch ein paar Fehler in der Vergangenheit gemacht. Zum einen sehe ich in den Gesetzen immer wieder, dass Technologien von heute linear in die Zukunft projiziert werden. Das ist völlig falsch. Ich kann nicht sagen, welche Technologien wir 2045 oder 50 haben. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Entwicklung ist. Vor kurzem habe ich einen LKW gesehen, der fährt über 100 Kilometer mit 20 Tonnen Last batteriegetrieben. Hätte mich einer vor 5 Jahren gefragt, ob sowas gibt, hätte ich gesagt, nee, nie. Also da wird man immer wieder überrascht und deswegen ist so diese lineare Projektion, wie sie eben die Gesetzgebung häufig vornimmt, auf jeden Fall anzuzweifeln. Und ansonsten haben wir natürlich auch die Komplexität des Systems unterschätzt und gesagt, okay, wenn wir nur viel genug Solaranlagen bauen, dann wird es schon. Die sind ein wichtiger Bestandteil, aber es geht um das gesamte System und nicht nur um einen Energieträger, sondern sogar noch um viele Energieträger. Also die Komplexität haben wir, glaube ich, unterschätzt und begreifen sie jetzt so langsam. Und was wir natürlich auch gemacht haben, reguliert wie die Weltmeister. Ich habe vor ein paar Tagen gelernt, dass wir in Deutschland 16.000 Normen haben, die den Energiesektor in Deutschland betreffen. Es gibt da auch von Becker Bürtner Hell so eine schöne Grafik, die habe ich dann gleich für meine Studenten an mich genommen. Also 16.000 Rechtsnormen ist üppig. Vielleicht in Richtung Frau Angelika Niebler, vielleicht würden es 8.000 auch tun. Wäre ja schon mal was. Und zusammenfassend komme ich dann natürlich zu dem Ergebnis, wir brauchen irgendwie Optimierungsverfahren, die so ein bisschen auch selbstadjustierend sind. Wir können nicht alles vorher regeln und regulieren. Und deswegen bin ich ein ziemlicher Fan für Marktmechanismen und glaube, dass eine Lösung in diesem Dilemma, in dem wir jetzt hier drinstecken, sein könnte, dass sich der Gesetzgeber mehr auf die Ziele und auch die Rahmenbedingungen als wieder auf die konkrete Umsetzung beschränkt. Und da braucht man wahrscheinlich dann auch keine 16.000 Rechtsnormen dafür, um das hinzukriegen. Also mehr zielorientiert mit Rahmenbedingungen. Was ist im Lösungsraum drin? Wie soll es in etwa aussehen? Und dann bitte schön Markt, Technik, Innovation, Forschung ein bisschen Raum geben. Und meine Beobachtung ist, wir finden dann immer bessere Lösungen, als wir heute vermuten.
Ja, danke Peter. Ich frage mich auch immer, wie kommt man in so einer Struktur, wie wir es sind, Frau Niebler, auch Europa, in dieser Komplexität, wie kommt man von A nach B schnell? Ist es ja im Grunde. Oder berühmtes Beispiel, wie kommt man von der Erde zum Mond? So, wie der Peter das jetzt eben gesagt hat. Also es gibt ja immer so verschiedene Dimensionen, wo man sagt, das halte ich jetzt mal fest. Entweder ich halte das Ziel fest oder ich halte den Weg fest, ja, über den Markt oder über Regulierung. Wo soll man den Pflock einschlagen? Wo soll man auch hart bleiben? Wo soll man offen und weich bleiben? Das ist für mich immer so die Frage, weil ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn man das Ziel festschlägt, das ist dann sehr ehrgeizig. Da wird dann gesagt, oh, das haben wir jetzt nicht geschafft, jetzt lass uns das mal verändern. Wenn man den Weg festmachen, wie mit CO2, mit Marktmechanismus. Oh, das wird jetzt aber teuer, dann lass uns das mal verändern. Also ich frage mich, wo nagelt man diesen Pudding an die Wand und lässt ihn auch da, um wirklich zum Ziel zu kommen? Das ist eine sehr philosophische Frage vielleicht, aber es reizt mich einfach so, weil ich so einen politischen Menschen jetzt, wie Sie vor mir habe, der auch auf einer Abstraktionsebene da unterwegs ist, wo das aus Ihrer Sicht maximal komplex sich darstellen muss.
Ja, das ist eine schwierige Frage, lieber Herr Eckers. Und lassen Sie mich nur auch nochmal sagen, der Peter Birken hat viel angesprochen, was ich also unterstütze und was ich genauso analysiere und bewerte. Muss aber dann doch auch mal sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt auf europäischer Ebene alles falsch gemacht haben. Also so ein bisschen entsteht der Eindruck, weil es ja doch viel zu kritisieren geht, jetzt muss ich doch nochmal die europäische Fahne auch hochhalten. Also ich glaube, es ist für die Politik generell schon wichtig, dass wir uns Ziele setzen, ja, also das Ziel der Klimaneutralität, ja, dass wir auch in gewissen Pfaden überlegen, wie und wo, aber dass man halt dann bei den Instrumenten einfach genau hinschaut, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ich bin beim Peter Birkner, alles, was marktwirtschaftlich ist gut. Ich sage es einfach. Ja. Wenn man feststellt, ein Markt funktioniert nicht, dann ist erst, finde ich, die Politik oder die Gesetzgebung nochmal aufgerufen, zu schauen, wo man intervenieren muss. Aber solange man einen Markt hat, der einigermaßen funktioniert, glaube ich, ist über die Marktsteuerung eigentlich der beste Erfolg zu erzielen. Und genauso Technologieneutralität hat ja auch der Herr Birkner angesprochen, voll d'accord. Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass wir das aus für den Verbrenner mehrheitlich, nicht wir, beschlossen haben, waren damals die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Wir versuchen das jetzt zu korrigieren. Gibt es jetzt auch einen Vorschlag der Kommission? Ich meine, wie soll ich als Politikerin entscheiden, was die Zukunftstechnologie ist? Ich nehme wahr, bei meinen vielen Terminen vor Ort, dass ich kein Unternehmen mehr überzeugen muss, in Sachen Nachhaltigkeit sich auszurichten. Ja? Und
Ja.
warum dann nochmal mit strenger Regulatorik intervenieren und einem dann Compliance-System, wir pflegen ja nicht nur Regeln zu definieren, sondern dann immer noch so Compliance-Strukturen drüber zu stülpen, darf ich es mal so salopp sagen, also jeden auch noch zu verpflichten, alles zu dokumentieren, alles wird dreimal kontrolliert und, ja. Das ist ja das, was so diesen wahnsinnigen bürokratischen Ballast erforderlich. Also da müssen wir weg, aber zum Positiven, ich glaube, wir sind auch dabei, also gerade wenn Genehmigungsverfahren ist angesprochen worden, also da versuchen wir, da haben wir ja versucht, jetzt auch über eine Red-3-Direktive da jetzt auch, sagen wir mal so, To-Go-Eras zu definieren, also zu sagen, wir definieren jetzt Gebiete von auch überragendem öffentlichem Interesse. Da muss nicht jede Anlage da neu zertifiziert und durchgeprüft werden. Es reicht eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die ganze Region. Und wenn man sich da ansiedelt, dann braucht man nicht pro, sage ich mal, pro Einheit nochmal die ganzen Prüfungen durchführen. Also so diese Regionen schaffen, auf europäischer Ebene zu sagen, dass man auch grenzüberschreitend auch hier, sage ich mal, erneuerbare Energien ausbaut, dass man bei den Netzinfrastrukturen versucht, wir haben gerade ein neues Package, was da so reinkommt zu uns in die Beratung, wie können wir den Energiebinnenmarkt einfach noch optimieren, wie können wir bei den Genehmigungen mit Fiktionen arbeiten, also wenn eine Behörde halt nicht reagiert, dass dann automatisch eine Genehmigung nach einem bestimmten Zeitraum als erteilt gilt und so. Also wir versuchen schon, Prozesse zu beschleunigen, die Technologieneutralität jetzt umzusetzen und auch, sag ich mal, die europäische Koordinierung zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen. Da passiert jetzt schon sehr, sehr viel. Und ich hoffe, dass wir über die vielen Maßnahmen, dass wir da jetzt ein bisschen von der Komplexität runterkommen. Das ist auch ein Riesenproblem. Professor Birken hat angesprochen, es geht uns im Parlament genauso. Wir kriegen ein Paket und einen legislativen Vorschlag nach dem anderen auf dem Tisch, ja, und wir versuchen natürlich dann schon, also weil Sie fragen, wie justiert ihr denn und orientiert ihr euch am Ziel oder
Genau.
wo setzt man denn den Pflock? Ich finde, also eigentlich ist auch Europaparlament ein Ort, in dem wir natürlich die unterschiedlichen Perspektiven immer zusammenbringen können und versuchen, eine vernünftige Balance zu finden, ja. Und das ist das, was wir ja, glaube ich, alle wollen. Wir wollen, dass unsere Umwelt erhalten bleibt, dass das Klima, dass wir in einem Klima, guten Klima und Umfeld aufwachsen, und dass der Umbau unserer Energieversorgung natürlich eine Jahrhundertaufgabe ist, ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Weg da richtig ist, aber immer neu justieren und unterschiedliche Perspektiven einbringen und dann wirklich auch einen vernünftigen Kompromiss finden. Ich glaube, das ist es. Und je weniger komplex, umso besser, glaube ich, ist es. Also ich nehme auch wahr, dass die Vielzahl dessen, was Regulatorik ausmacht, ja, jeder einzelne Vorschlag, der bei uns, Herr Eggers, auf dem Tisch landet, macht Sinn. Ja, also
Macht
oft,
Sinn,
ja,
okay.
dann wir machen Energieeffizienz bei den Häusern, wir machen dieses, wir machen jenes, ja, wir gehen in die Lieferketten. Macht alles so isoliert betrachtet Sinn, aber die Summe dessen, ja, kann ich Ihnen sagen, was dann gut gemeint da oft vorgeschlagen wird, die führt halt zu einer überbordenden Regulatorik, die einfach nicht mehr handhabbar ist. Und da sind wir jetzt dabei, runterzufahren. Ich hoffe, es gelingt uns so schnell, dass man auch den Unternehmen und den Betrieben vor Ort wieder mehr Luft zum Atmen lässt, ja, und die Möglichkeit, sich aufs Kerngeschäft zu
Ja.
konzentrieren.
Haben Sie dann den Eindruck, dass das wirklich, sage ich mal, massiv passiert, dass das wirklich vielleicht, die sind ja schon lang genug dabei, sehen Sie eine andere Qualität in diesem Bemühen, das so zu machen? Also ich will jetzt nicht die berühmte Kettensäge sozusagen als Metapher, als Ziel, aber dass das schon, ich denke mal, es muss ja fundamental schon eine andere Qualität haben vor dem Hintergrund, der jetzt da draußen sozusagen passiert. Also wenn man jetzt weitere Kompromisse also findet über den allmählich oder nicht allmählich, aber über den Konsens geprägten Abbau von Bürokratie, da spüre ich schon so, da ist einfach nicht vielleicht nicht genug drin, um so eine, sage ich mal, auch ein anderes Stichwort, so eine Corona-Geschwindigkeit reinzubringen oder so eine Ukraine-Geschwindigkeit, die ja wirklich noch existenziellere Situationen waren, wo man merkte, oh, jetzt kommen aber ganz neue Lösungen, jetzt werden aber ganz viele Sachen hinten rüber geschmissen. Haben Sie den Eindruck, dass man da auch ein bisschen in diese Qualität reinkommt.
Also ich glaube schon, dass sich der Mindset sozusagen, ja, die Philosophie auch grundlegend geändert hat. Wir hatten 2024 die letzte Europawahl mit neuen Mehrheitsverhältnissen. Von 2019 bis 2024 gab es eigentlich in Brüssel nur ein Thema: Klimaschutz, 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 Klimaschutz. Also so wichtig das ist, ja, so sehr haben wir uns viel zu einseitig und sehr marktwirtschaftlich und von marktwirtschaftlichen Grundprinzipien wegorientiert und auf diesen Klimaschutz da fokussiert. Wie gesagt, da sind wir weg. Jetzt ist eine völlig neue Denke auch da, dass man die Wettbewerbsfähigkeit in Europa hochfahren muss, dass man auch, sage ich mal, den Standort stärken muss, dass wir uns resilient auch in Europa machen müssen, weil wir natürlich auch völlig neue geopolitische Veränderungen haben. Also da tut sich sehr, sehr viel. Und wenn Sie sehen, jetzt auch im letzten Gipfel, das Thema Wettbewerbsfähigkeit, wie schaffen wir es wirklich, unsere Unternehmen zu stärken? Also das ist schon Kernschwerpunkt, Kernthema momentan. Und das ist schon ein Riesenwandel und ein Riesenshift. Also in der Denke, ja. Wir erleben aber im Tagesgeschäft, das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, dass dann doch immer wieder mal so viele Vorschläge wieder kommen, ja, wo wir als Parlament, also meine Fraktion, sich immer wieder genötigt fühlt, auch entsprechend nochmal zu korrigieren, weil wir dann manchen Vorschlag auch als halbherzig empfinden, ehrlich gesagt. Wir sagen noch viel, viel stärker müssen wir in die Deregulierung reingehen, in die Vereinfachung reingehen. Also wenn wir bei der Technologieneutralität und bei der Automobilbranche bleiben, also da werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten uns auch im Parlament Mehrheiten suchen müssen. Ja, also wie gehen wir denn jetzt mit den Vorschlägen der Kommission um? Ja, also da wird natürlich bei der CO2-Regulierung wird ein bisschen Luft geschaffen. Ja, aber dann kommt parallel dazu ein Vorschlag zu einer grünen Flottenregulierung, der das alles wieder konterkariert. Ja, also so kann man es auch nicht machen. Deshalb muss man da reingehen. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ja, es gibt eine neue Denke. Aber wir müssen genau hinschauen, kein Selbstläufer. Ja, wenn man wirklich in der Sache substanziell was erreichen muss, dann glaube ich, müssen wir in vielen Bereichen auch im Europäischen Parlament, und das wollen wir als Fraktion, als EVP-Fraktion, nochmal massiv gegensteuern, dass das, was dann so theoretisch versprochen wird, dann auch in der Praxis irgendwann mal ankommt.
Okay, Peter, vielleicht, du bist schon so nach vorne gekommen. Du hast auch was.
Ich wollte gleich direkt darauf reagieren, auf das, was Professor Angelika Nieper gerade ausgeführt hat. Ich habe vorhin gesagt, dass ich da, wenn es um komplexe Systeme geht, die auch noch zeitvariabel sind, weil sich einfach der Lösungsraum und die Lösungsoptionen permanent verändern, dass ich da Marktmechanismen, die ein bisschen abstrakter sind, als sehr gut empfinde. Es gibt ein Beispiel, das ich gerne zitiere, wo die Politik zwar kein Marktmechanismus, aber nur das Ziel definiert, das ist der Katalysator. Da kam von der Politik eigentlich nur, wir wollen die Emissionen in diesem und diesem Niveau haben und diese und jene Stoffe sollen am besten verschwinden. Also praktisch, da wurden einfach die Rahmenbedingungen definiert und dann hat man das reingeschoben in die Automobilindustrie. Die hat natürlich auch erstmal lamentiert und das Ende von dem Auto erstmal gesehen, aber dann haben sie hingesetzt und haben dann Lösungen gefunden, ja. Und ich habe jetzt die Rechtsnormen, die in dem Kontext erlassen worden sind, nicht vor mir liegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie überschaubar sind, weil einfach nur das Ziel definiert worden ist. Und sowas hätte ich ganz gerne rüberkopiert irgendwie auf unsere Energiefrage. Jetzt ist mir durchaus klar, dass das deutlich komplexer ist, weil Energie natürlich jetzt nicht also einigermaßen standalone ist wie mein Katalysator, sondern mit allem Möglichen verknüpft ist, zum Beispiel eben mit der Standortfrage. Hatten wir schon jetzt angefangen zu diskutieren. Es ist genauso verknüpft mit der sozialen Frage. Es ist verknüpft mit der Umweltfrage. Also es ist kein Standalone-Thema. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es ganz, ganz viele Interessen gibt. Also Partikularinteressen. Nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch auf Unternehmensebene bis hin zur persönlichen Ebene. Und nachdem wir in der Demokratie sind, strahlen die natürlich alle da rein. Trotzdem würde ich sagen, dass Themen, die die EU aufgreift, nämlich zum einen dieses ETS, ja ein Modell ist, das auf jeden Fall mal in die richtige Richtung geht. Der einzige Kritikpunkt, den ich am ITS habe, ist, dass es nur einen Preis für alle möglichen Maßnahmen gibt und damit nicht gewährleistet ist, dass das, was dann gemacht wird, logischerweise das Preiswerteste, dass das alles systemisch zusammenpasst. Das ist so eine Komplexitätsgeschichte. Da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nochmal nachjustieren, aber als Leitsystem CO2, was ich runterkriegen will, mit einem Preis zu versehen, finde ich eine klasse Idee.
Aber Peter, darf ich da mal reinhaken? Ich habe den Eindruck, also auch hatte ich ja eben schon mal angesprochen, wir haben diesen CO2, dieses Preissystem, wo wir so einen externen Faktor wie das Klima reinholen in das System.
Ja.
Und dann habe ich aber den Eindruck, jetzt machen wir das und dann merkt man aber, oh, aber hinten kommt ein hoher Preis raus. Da sage ich, ja, aber das ist jetzt der ganze Markt mit der Natur, mit dem Klima drin. Und das ist jetzt der Preis, der hat sich gebildet. Mit Angebot und Nachfrage, sage ich mal. Und da habe ich so den Eindruck, und wenn das Ergebnis aber nicht so toll ist, dass man dann sagt, nee, dann CO2, dann weiß ich nicht, dann lass uns noch mal ein bisschen gucken, ob wir nicht doch noch ein paar Buchungen machen, die sozusagen in die so also ein paar Nullbuchungen oder also dann lass es doch ein bisschen schieben, sage ich mal. Ist das zu
Ja gut,
kritisch?
jetzt bin ich nicht der Politiker, der das zu entscheiden hat, aber ich meine, natürlich muss ich schauen, was am Ende des Tages sich als Ergebnis bildet, weil genauso wie Angelika Niebler gesagt hat, wir hatten ja gehofft, dass andere das nachmachen. Und genau das geschieht ja nicht. So, das heißt, ich habe jetzt praktisch Europa, wo das Ganze gilt und in sich auch stimmig und logisch ist und wieder ein Level Playing Field herstellt und ich habe den Rest. Aber dummerweise sind es eben riesige Finanzströmen, die zum Rest raus und reingehen. Und wenn ich denn Europa oder Deutschland jetzt nicht industriefrei machen will, muss ich mit der Tatsache umgehen, was machen die anderen?
Ach so, du sagst das, also
idealerweise finde ich dann Mechanismen, die systemkonform sind. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, ob man nicht bestimmte Zertifikate dann wieder kostenfrei zuteilt, also ohne jetzt irgendwelche Mechanismen da irgendjemand vorwegnehmen zu wollen. Also ich müsste versuchen, das System zu lassen, aber dann so weiterzuentwickeln, dass es diese kritische Herausforderung meistern kann. Oder eben praktisch, dass ich mir die Grenze anschaue, was ist denn, wenn da was rein oder raus
oder
geht.
ja, genau. Das
Aber
hat ja.
Aber das System nicht kaputt machen. Ein
Okay, jetzt habe
zweites
ich dich ein bisschen unterbrochen, aber.
Ja, ein zweites System, was ich noch ansprechen wollte, was ich gut finde, ist, dass man die Kapitalflüsse versucht zu steuern. Wobei, also Taxonomie ist da ein sehr, sehr kritisches Wort und es ist wahrscheinlich extrem schwierig hier zu vermeiden, dass die Bürokratie hier überbordet. Aber der Grundsatzgedanke, dass man sozusagen Kapitalfluss und Nachhaltigkeit zusammenbringt. Die Idee finde ich erstmal durchaus zielführend, weil Nachhaltigkeit ja ein sehr breiter Begriff ist, der ja eine Ausgewogenheit zwischen Menschen, Umwelt und eben der Wirtschaft auch wieder versucht zu erreichen. Zum Schluss will ich noch ein Bonmot machen und nochmal auf die 16.000 Rechtsnormen kommen. Also es ist die deutsche Zahl. Ich kenne die Zahl in anderen europäischen Ländern nicht und würde jetzt auch nicht sagen, dass die alle von der EU kommen. Und das Bonmot, das ich zu berichten habe, ist, ich war lange Zeit Vorsitzender des Netzkomitees, das hieß dann später Netzbetreiberkomitee bei Euroelectric. Und dort musste man auch immer verschiedene europäische Rechtssituationen in verschiedenen Ländern zusammenbringen, um dann den Dialog aufzunehmen mit dem Europaparlament respektive der Europäischen Kommission. Und als Vorsitzender habe ich immer Folgendes gesagt, und es hat wirklich gut funktioniert. Lasst uns mal anschauen, was die Deutschen machen. Und ich versuche euch das zu erklären. Denn durch Vereinfachung dessen, was die Deutschen machen, können wir alle anderen europäischen Situationen auch abbilden. Also möglicherweise sind von den 16.000 Rechtsnormen in anderen Ländern ein paar weniger zu finden.
Also wenn ich da auch, Herr Eggers, einfach noch einen Zwischenruf mir erlauben darf, genauso ist es, lieber Peter Birgner, mir ging es auch so. Ich war jetzt vor kurzem mal auch wieder von meinen italienischen Kollegen eingeladen und dann sollte ich mal über berichten, was wir so auch in Sachen Umwelt für Gesetzgebung so die letzten Jahre da verabschiedet haben. Und ich habe dann gesagt, naja, von der Verpackungsverordnung über Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferkettengesetz, Entwaldungsverordnung, bla bla bla, Ökodesignverordnungen. Egal, also ich habe halt ein paar so Themen angesprochen und sah dann in völlig erstaunte Gesichter von den Damen und Herren aus der italienischen Industrie. Und dann sagten die mir eiskalt, also davon hätten sie eigentlich noch nie so richtig was gehört. Nochmal, die waren auch verbandlich vertreten. Und der Verbands-Hauptgeschäftsführer meinte dann, ja, nee, nee, das gibt schon. Und aber sie haben jetzt das jetzt nicht so für besonders kritisch erachtet. Dann meinte ich, ja, aber ihr müsst es doch in Italien genauso umsetzen wie in allen anderen europäischen Ländern auch. Und dann sagten die auch ganz entspannt, ja, umgesetzt wird das alles. Wir wollen ja nicht von der Europäischen Kommission verklagt werden und Strafe zahlen. Aber bei uns kontrolliert es halt niemand. Insofern sehen wir das alles etwas entspannter. Also ist natürlich kein Modell für uns in Deutschland, aber zur Wahrheit gehört es halt schon. Ja, also dass es auch viele Themen gibt, wo auch wir deutsche Europaabgeordnete dann informiert werden. Das ist eine einzige Katastrophe, wie das jetzt da umgesetzt wird. Ja, Datenschutzgrundverordnung ist auch so ein Klassiker. Ja. Und wenn ich dann bei meinen Kolleginnen und Kollegen nachfrage, habt ihr denn auch so Stress oder so viele Rückmeldungen aus der Wirtschaft oder aus den Verbänden heraus? Nee, also bei uns ist das kein Thema. Ja. Warum? Weil natürlich dann bei der Umsetzung man da ein bisschen, sage ich mal, doch. Sag ich mal, mehr in Anführungszeichen kundenorientierter, bürgerorientierter, unternehmensfreundlicher dann umgeht. Und da hoffe ich eben auch, dass, also, und ich sehe ja da, dass in Berlin da jetzt wahnsinnig viel passiert und da auch mutige Entscheidungen getroffen werden. Also, ich glaube, das müssen wir auch, wir Deutschen ein bisschen lernen, ja, dass wir halt bei manchen Sachen, sag ich mal, da auch die Spielräume und Möglichkeiten, die auch bei der Umsetzung von Richtlinien da sind, dass wir das einfach auch entsprechend nutzen. Will mir keinen schlanken Fuß machen, ja, weil wir in Europa auch viel Gesetzgebung verabschieden und im Parlament geht es mir oft so, dass ich mir denke, ach, jetzt muss ich wieder das Schlimmste verhindern, was ja auch politisch keine besonders gute Botschaft ist. Aber also, ich glaube, am Ende des Tages muss man schauen, dass wir von der Fülle an Richtlinien, Beschlüssen, Verordnungen schon runterkommen, weil wie gesagt, die Komplexität des Systems ist das, was auch im System riskiert, dass es lahmgelegt wird. Und ich glaube, da müssen wir auch doch massiv gegensteuern. Also insofern bin ich da schon hellhörig. Ja, und wir müssen alles dran setzen, um diese Komplexität auch ein Stück weit nach unten zu fahren.
Mich erinnert das so ein bisschen an eine einfache Ampel, die natürlich in manchen Ländern wird das eher so als Vorschlag sozusagen ich mal interpretiert, ob da jetzt grün, gelb oder rot steht und für die andere ist es halt ein 0- oder 1-Kriterium, ne? Das ist so ein bisschen je nach Land einfach eine unterschiedliche Auffassung, welche Spielräume man jetzt eigentlich noch hat und welche vielleicht nicht.
Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, dieses eine Bonmot habe ich jetzt ja schon gebracht. Durch Vereinfachung der deutschen Verfahrensweise oder Simplifizierung der deutschen Verfahrensweise alle anderen europäischen Lösungen abbilden. Also Smart Meter und so weiter ist da ein wunderbares Thema. Und das Zweite ist dann sozusagen die Mentalität. Ich habe ja mal 4 Jahre lang in der Slowakei gelebt, war dort auch im Vorstand von einem Energieversorgungsunternehmen, habe dort auch soweit Slowakisch gelernt, dass ich damit zurechtkam. Ich war im wissenschaftlichen Beirat der Technischen Universität Košice, erster Deutscher übrigens in der Geschichte der Universität. Und ich habe mich auch ein bisschen mit der Mentalität der Leute beschäftigt. Wenn Sie in der Slowakei zu einem Beamten gehen, und die sind sehr, sehr regelkonform. Und es gibt für ihren Fall keine Regel. Dann sagt er, ja, ich muss jetzt aber eine Lösung finden. Das heißt, dann interpretiert er eine vergleichbare Regel und versucht für sie eine Lösung zu finden, die sozusagen mit den Fixpunkten, die er findet, kohärent sind. Und er wird dann eine Entscheidung treffen und sie können dann praktisch mit einer Entscheidung weggehen. Was macht der deutsche Beamte? Der sagt, ich habe keine Regel und deswegen gibt es diesen Fall nicht und die Antwort lautet nein. So, das heißt, der eine sozusagen ist konstruktiv tätig, hat natürlich auch ein paar Risiken und Nebenwirkungen, aber der eine ist konstruktiv tätig und der andere sagt einfach nein, gibt es nicht. Und entsprechend hat praktisch auch das Thema Auslegung von Normen oder wie gehe ich mit Normen um, ist extrem wichtig. Und wenn dann Spielräume da sind, dann sollte man die auch nutzen, um das eine oder andere zu beschleunigen.
Wie so ein juristischer Dreisatz, ne, der dann angewendet wird. Also wenn das 100 ist und ich habe hier das. Okay, ja, waren wir jetzt so ein bisschen unterwegs in den Möglichkeiten, in den Unmöglichkeiten, die in Europa einfach auch dazugehören. Ich will noch mal ein bisschen zurück. Wir haben ja schon eine Weile geplaudert jetzt hier. Wenn wir jetzt sagen, Peter, dass diese Energiepreise so ein zentrales Thema sind für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hier in Europa. Wie kriegen wir die dann runter? Wir hatten ja mal die Idee, dass mit den Erneuerbaren da eine Energieform auf den Markt kommt, wo man sagt, die wird auch günstiger sein, die wird auch langfristig günstiger sein, neben diesen ganzen anderen Themen, dass sie vielleicht uns jetzt auch geopolitisch mehr helfen würde. Aber wie ist das aus deiner Sicht? Geht diese Rechnung noch auf? Wir haben ja jetzt gemerkt, oh, da sind ja so auch so Systemkosten drin, die da jetzt draufkommen. Die haben wir vielleicht so ein bisschen vergessen oder nicht auf der Rechnung gehabt. Gibt es da noch eine Chance, dass wir mit den Erneuerbaren wirklich die Preise für unsere Energie massiv nach unten kriegen?
Ich denke schon. Es hat aber mehrere Aspekte, die ganze Geschichte. Ich meine, wenn man Strom, wenn wir Erzeugungskosten gegenüberstellen, dann sagen wir immer, ja, also die Sonne ist frei, das ist erstmal richtig. Und natürlich kostet dann praktisch erstmal die Umwandlung der Sonnenstrahlung in elektrische Energie etwas, nämlich die Solarzelle. Und dann kommt der nächste Punkt, dann habe ich die Sonnen, diesen Strom immer zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn nicht brauche und an einem Ort, wo ich ihn nicht brauche. So, das heißt, ich habe den Systemeinfluss. Und was wir regelmäßig tun, ist, dass wir immer nur die Aspekte rausholen, die uns gerade passen. Und was wir eigentlich tun müssten, wäre sozusagen mal die Gesamtkostenrechnung aufzumachen, dass ich sage, also was kosten die verschiedenen Erzeugungsoptionen, was brauche ich an Leitungen, was brauche ich an Speicher, also wie viel Infrastruktur muss ich haben und gegebenenfalls wie viel Brennstoffkosten muss ich da auch noch kaufen. Und dann kommt da sozusagen, kommen die systemischen Gesamtkosten raus und die kann ich dann, wenn ich so will, teilen durch die Energie, die da drüber fließt und dann hätte ich eben sozusagen den Preis für den Kunden. So, und da ist jetzt festzustellen, dass wir eben erneuerbare Energien sehr stark ausgebaut haben. Wir sind teilweise im Stromsystem bei 60% über einen längeren Zeitraum und freuen uns auch, dass die Preise für Solarenergie runtergeht. Ist alles toll. Aber die Frage der Stabilisierung und des Transports, die haben wir längere Zeit vor uns hergeschoben. Und was uns jetzt einholt, ist dann auch wieder die Implementierungszeit. Also wenn ich eine Solaranlage bauen will oder einen Windpark, da rede ich in der Regel von ein paar Jahren, bis der steht. Wenn ich eine Hochspannungsleitung bauen will, dann bin ich da schon eher bei 7 Jahre. Und wenn ich so große Höchstspannungsleitungen bauen will, dann bin ich eher bei 15 Jahren. So, und wenn ich jetzt eben eine Situation geschaffen habe, wo ich also relativ viele erneuerbare Energien habe, aber mit den anderen Maßnahmen hinterherhinke und dann auch diese langen Zeiträume brauche, dann habe ich da einfach eine, bin ich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Und macht sich zum Beispiel eben bemerkbar in den Redispatching-Kosten, die dann eben auftreten, weil ich dann eingreifen muss, wieder mit Mechanismen, nicht dirigistisch, und sagen, okay, du müsstest jetzt hier abschalten, weil die Leitung nicht da ist, die baue ich ja gerade noch. Dann sagt der natürlich, aber ich will Geld dafür haben, für Strom, den ich nicht liefere. Und ein anderer, dem sage ich, okay, du musst das aber einschalten am anderen Ende der Leitung, die nicht da ist. Und der sagt, ich will dann auch wieder Geld haben. Und vielleicht ist mein Kraftwerk auch gar nicht so wirtschaftlich, weil deswegen habe ich es ja auch nicht in Betrieb genommen. Ja? Also dieses Missverhältnis der einzelnen Beiträge ist ein Riesenproblem und da haben wir eigentlich zu spät damit angefangen, auch aufgrund der langen Vorlaufzeiten, um das auszugleichen. Es dürfte in den nächsten Jahren besser werden, weil jetzt die ein oder andere Leitung in Betrieb geht. Das Ganze können wir dann sofort auf europäische Ebene ausdehnen, weil in der Regel haben wir zu viel Strom, wenn die Franzosen zu wenig haben und umgekehrt. Auch hier müssen natürlich logischerweise dann die Leitungsverbindungen da sein, dass ich das hin und her schieben kann. Was auch ganz spannend ist, das ist aber jetzt mehr so eine perspektivische Geschichte. Und da gibt es von McKinsey ein paar ganz interessante Untersuchungen, die ich auch so teile. Je mehr nicht steuerbare Quellen ich in einem System drin habe, umso mehr muss ich in Leitungen und Speicher investieren. Je mehr Steuerbare, das ich drin habe, umso besser ist es. Deswegen zum Beispiel wäre ein Aus für Biomasse Stromerzeuger nicht besonders günstig, weil die ja eben gesteuerten Strom bereitstellen. Genauso, und das war damals dann diese These von McKinsey, könnte man Wasserstoff oder Derivate gerne grün oder CO2-neutral in größerem Maße importieren und damit wieder steuerbare Kraftwerke ins Netz bringen. Und damit eher einfach die Systemkosten insgesamt reduzieren. Also was ich sage, klingt so nach Simulation und Berechnung. Und die Frage, die zu stellen ist, muss ich alles in Deutschland machen oder kann ich da nicht besser auf zumindest meine europäische Dimension angehen? Das dürfte auf jeden Fall auch preisdämpfend wirken. Also zusammenfassend, wir haben momentan eine Imbalance zwischen den verschiedenen Elementen, sprich praktisch dem Erzeugungspark, den Leitungen, den Speichern, die dann einfach zu Mehrkosten führen. Stichwort war hier Redispatching-Kosten. Und auf der anderen Seite müssen wir uns überlegen, sozusagen, was machen wir in Deutschland und wo greifen wir auf verlässliche, zuverlässige Partner zurück und auch welche steuerbaren klimaneutralen Kraftwerke haben wir denn? Ein zweiter Punkt, der in Richtung Kosten was zu tun hat, sind natürlich Steuern, Abgaben, Umlagen. Also sprich, da hat die öffentliche Hand entsprechend Einfluss. Und wenn denn Strom und Energie ein Standortfaktor ist, muss man sich überlegen, was man da alles draufpackt. Insbesondere das EEG war für mich dann eine gewisse Fehlzuordnung, weil wenn wir Energiewende machen, wird Strom eine größere Rolle spielen, einfach deswegen, weil Strom hocheffizient ist und nur so kriege ich den Energiebedarf insgesamt runter. Und wenn dann praktisch sozusagen das Zielsystem, in das ich rein will, auch noch die Umbaukosten in Form von EEG bezahlen muss, dann ist es nicht besonders attraktiv. Also wenn muss ich es irgendwo draufgeben, wo ich raus will und nicht, wo ich hin will. Die Verlagerung in Richtung öffentlicher Hand in Deutschland wird zumindest damit praktisch die Attraktivität des Stroms ein Stück weit erhöhen. Dass die Stromsteuer raus ist, war meines Erachtens überfällig. Und wichtig ist dann auch noch, aber das ist jetzt wieder eher sozusagen die Langfristperspektive. Also ich war jetzt mehr so im Design erstmal unterwegs und dann eben, was gebe ich denn für Zusatzlasten drauf? Ist auch so die Frage praktisch, wie ich diesen Transformationsprozess organisiere. Da muss Konstanz drin sein. Ich glaube, so ein negatives Musterbeispiel ist das Gebäudeenergiegesetz. Dass ich da was machen muss im Wärmemarkt, ist klar. Dann mache ich einen Vorschlag, dann gehe ich da wieder ein bisschen zurück oder korrigiere hier. Die Industrie rennt mal in die eine Richtung, um was aufzubauen. Dann sage ich, nee, das war dann doch nichts. Also da fehlt dann einfach das Vertrauen. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. In der Demokratie haben wir halt Legislaturperioden von 4 Jahren. Mein Transformationsprozess dauert leider deutlich länger. Also hier muss Konstanz drin sein. Und alles, was hier an Unruhe reinbringt, erhöht am Ende des Tages irgendwie die Kosten. Das, glaube ich, sind so die Punkte, die ich da auf die Schnelle und in Kurzform machen kann. Also die Frage nochmal, sozusagen ausgewogenes Systemdesign während des Transformationsprozesses, überlegen, welche Zusatzlasten der öffentlichen Hand packe ich da drauf, in Klammern möglichst wenig, und eben drittens sozusagen hier Ruhe reinbringen und langfristige Stabilität. Weil alles, was hier die berühmten rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, erhöht am Ende des Tages nur die Kosten. Also ich glaube, wir haben eine ganze Reihe an Stellschrauben, um die Preise dann nach unten zu kriegen. Und auf jeden Fall auch nochmal in dieser europäischen Dimension denken, weil es einfach ein größerer Lösungsraum ist, wo ich sozusagen ja per se stabilisieren kann, einfach durch die Masse, durch die Größe, die hier vorhanden ist.
Es ist aber, glaube ich, schon, Peter, und ich glaube, das ist auch deine Position, klar, dass wir relativ massiv investieren müssen, auch in die Netze. Auch wenn die jetzt ein bisschen später hinterherkommen. Wir haben erst die Erneuerbaren massiv aufgebaut, schließt an, wo ihr wollt, macht also erstmal da Vollgas gegeben. Jetzt merkt man, hey, die Netze hinken hinterher und wir müssen massiv investieren. Da sind ja Milliardenbeträge im, ja, da wird einem ja da schwindlig und man weiß gar nicht, woher soll das alles noch kommen. Wenn das alles sozusagen auch auf diesen Preis, auf diesen Strompreis noch wieder raufkommt, dann ja, kommen wir wieder einen großen Schritt erstmal für eine gewisse Zeit und das sind langfristige Zeiträume ja natürlich weg von einem, von einer Preisrichtung, die ja nach unten zeigt. Jetzt weiß ich, Frau Niebler, es gibt auch so.
Darf ich da nur ganz kurz antworten?
Ja.
Also, dass wir investieren müssen, steht für mich außer Zweifel. Auch hier wieder die Abstraktion, was machen wir? Ich ersetze Kosten für fossile Energieträger durch Kapitalkosten. Die Solarzelle braucht im Wesentlichen nur Kapital, die Batterie braucht nur Kapital, die Leitung braucht nur Kapital. Und dafür brauche ich eben kein Erdöl und kein Erdgas mehr, das ich importiere. Also insoweit kann ich da durchaus einen Business Case herstellen für Deutschland, für Europa, der positiv ist. Ich muss natürlich aufpassen, wenn ich jetzt praktisch erstmal Kapitalkosten aufbaue durch Investieren und gleichzeitig den Bedarf an fossilen Energieträgern noch nicht ganz runterfahre. Da gibt es sicherlich mal eine Periode, wo ich insgesamt höhere Kosten habe. Aber ich muss diese Periode ja jetzt nicht nochmal ein Stückchen schlechter machen, indem dass ich noch weitere staatliche bestimmte Lasten obendrauf gebe. Also ich habe eine gewisse Manövriermasse, um das auszugleichen. Und mein Designthema besteht ja darin, wenn ich das klug mache, brauche ich insgesamt weniger Euros, um diese Transformation hinzubringen. Und wenn ich das sozusagen konstant mache aus einem Guss, dann habe ich auch die Kosten für irgendwelche Verrenkungen, um bestimmte Dinge dann wieder zu korrigieren, weil man wieder mal schnell umgesteuert hat, habe ich die auch nicht. Also am Ende des Tages geht es mir darum, eine kosteneffiziente Transformation hinzubringen. Und so waren meine Hinweise gemeint, dass wir insgesamt investieren müssen. Ja, aber ich möchte möglichst wenig investieren.
Ja, aber auch das wenig ist ja für manche aus mancher Perspektive immer noch viel. Da gibt es ja auf europäischer Ebene auch, Frau Niebler, so Ansätze oder Ideen, wie man privates Kapital in diesen Netzumbau hineinbekommt, wenn ich das richtig verstehe. Können Sie mal kurz darstellen, was da für Ideen auf dem Tisch liegen, wie man sozusagen ja, Geld aus der privaten Ecke mobilisieren kann?
Also ich glaube, investiert wird, wenn gewisse Planungssicherheit da ist und wenn sich die Renditen rechnen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist für den Energiesektor nicht anders wie für alle anderen Möglichkeiten. Und wir haben natürlich Taxonomie ist angesprochen worden, ja, die natürlich auch in ihrer Detailtiefe wieder mal übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber im Grundsatz haben wir ja natürlich Investitionen in alles, was Nachhaltigkeit und hat ja auch favorisiert. Ja. Trotzdem, ich bin bei Ihnen, wir haben riesige Investitionen, die notwendig sind, wenn man allein die Netzinfrastruktur anschaut. Also ich habe mir beim Stromnetz, glaube ich, brauchen wir ja 1,2 Billionen bis 2040. Und wenn das Wasserstoffnetz ertüchtigt werden soll, sind auch nochmal bis 2040 240 Milliarden Euro notwendig. Also ich meine, wenn es sich rechnet, dann wird investiert. Ja. Und deshalb nochmal auf marktwirtschaftliche Strukturen setzen. Ja. Ich glaube, das ist das, was man und Genehmigungsprozesse beschleunigen, sodass auch klar wird, es wird gebaut, es wird investiert, es ist was. Und dann hoffe ich, dass die Investitionen eben auch entsprechend kommen. Vielleicht mag das jetzt ein bisschen naiv sein, aber auch keine andere Lösung, sondern am Schluss muss ich es rechnen. Ja? Wenn die Rendite stimmt, dann kommen die Investoren.
Ja.
Darf ich noch was anderes? Weil, ja. Was machen wir denn gegen die hohen Spritpreise? Das ist oder die hohen Energiepreise, ja. Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil wir auch in Europa natürlich überlegen, was wir machen können. Natürlich ist in erster Linie mal, weil ja nun Energiepreise auch stark mit Abgaben und mit Steuern belastet sind, ist da jedes Mitgliedsland auch erstmal gefordert. Und in Berlin hat man ja auch jetzt diese Woche reagiert. Aber ich glaube, wir in Europa müssen eben auch unseren Beitrag dazu leisten. Und was können wir kurzfristig machen? Ich glaube, bei dem ITS müssen wir ansetzen, ja, dass wir da alle Flexibilisierungen, die man hat, nutzt, indem man zum Beispiel weiterhin kostenlose Zertifikate zuteilt, ja, obwohl man das eigentlich abstellen wollte. Aber in Zeiten wie diesen, glaube ich, brauchen wir das jetzt noch. Und dass man also auch Zertifikate, sage ich mal, also aus der Marktstabilitätsreserve nimmt, damit auch da nochmal der Preis sich nicht verteuert. Ich glaube, das müssen wir kurzfristig machen und langfristig eben auch. Wie können wir das System auch in Europa, wie können wir den Binnenmarkt noch stärker nutzen, wie können wir noch stärker hier den Ausbau von erneuerbaren Energien hier beschleunigen? Was machen wir? Investieren wir auch in diese kleinen modularen Reaktoren, wo wir auch Riesenpotenzial sehen und, und. Also ich glaube, da sind wir auch extrem gefordert, auch auf europäischer Ebene zu schauen, dass wir da unseren Beitrag leisten, auch über unser europäisches Netz und den Verbund und die Beschleunigung von Verfahren, dass da zügig auch weiter investiert wird. Weil wenn wir das europäische Netz haben, dann glaube ich, haben wir auch nochmal Synergieeffekte. So wie es momentan läuft, das hat der Professor Birkner, finde ich, wunderbar aufgezeigt mit der nochmal Erklärung, wie es zu diesen hohen Redispatch-Kosten gibt. Das ist irre, ja. Wenn man auf Teufel komm raus in Norddeutschland also, Windenergie produziert, ja, die dann abgeregelt werden muss oder für die wir noch zahlen müssen, wenn wir sie dann ins polnische oder ins dänische oder skandinavische Netz leiten, ja. Also am Schluss zahlt es immer der Verbraucher, ja. Am Schluss ist letztlich der Kunde sind die Bürger und Bürgerinnen diejenigen, die dieses dysfunktionale System da mitfinanzieren. Deshalb finde ich, müssen wir daran. Und deshalb freue ich mich auch, dass Katharina Reiche, unsere Bundeswirtschaftsministerin, da auch an die EEG-Gesetzgebung rangeht, ja, weil natürlich auch durch die garantierten Einspeisevergütungen über 20 Jahren eine Verteuerung oder die Kosten sind da einfach aus dem Ruder gelaufen. Und deshalb glaube ich schon, dass es richtig ist, dass man da auch rangeht. Also ich will sagen, wir müssen in Berlin was machen und wir müssen in Europa unsere Hausaufgaben machen. Aber wenn wir da verlässlich planbar, sage ich mal, am Ausbau unserer Netzinfrastruktur arbeiten, dann glaube ich, dass wir da auch die nötigen privaten Investitionen hinbekommen. Es muss halt nur planbar, überschaubar sein und es muss eine gewisse Rendite rausspringen.
Okay, gut. Ich leite mal so ein bisschen den Sinkflug ein. Ne? So nennt man das ja, dass man dann irgendwann sagt, so jetzt wird sich mal wieder ein bisschen angeschnallt. Wir setzen zur Landung an. Wir sind ja gestartet mit dieser Frage, geht das in Europa, Klimaneutralität und gleichzeitig Industrie hier zu behalten. Jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Elefanten im Raum angesprochen. Man sagt immer, wir wollen starker Industriestandort bleiben. Jetzt frage ich mich immer, welchen Industriestandort meint man denn eigentlich? Ist das der heute da war oder der vielleicht vor 10 Jahren da war? Oder ist es nicht auch so, dass ja immer ein gewisser Strukturwandel sowieso da ist? Sozusagen, das kennen wir hier in Deutschland, in Europa. Industrien verändern sich, Industrien gehen weg, gehen in andere Länder. Vielleicht nochmal die Abschlussfrage gestellt. Haben wir genug Blick darauf, dass wir sagen, ja, auch wenn was weggeht, entsteht ja was Neues und haben wir dieses Neue, wie wir uns das vorstellen, diesen Industriestand Europa, klimaneutral und wettbewerbsfähig? Gucken wir da genau hin, wie wir uns ja von den Rahmenbedingungen vorstellen, was das hier für eine Industrie sein soll? Ich weiß nicht, Peter oder Frau Niebler.
Also ich kann gerne mal anfangen.
Ja.
Also erstmal, ich glaube nicht, die Politik muss entscheiden, welche Industrien bleiben, ja, welche Industrien sich neu empfinden, ja, erfinden, ja, sondern ich glaube, also wir müssen eigentlich sicherstellen, dass unser Standort attraktiv bleibt, und zwar egal für welche Industrie, ja, dass die Kosten im Rahmen sind, dass die Bürokratie nicht da ist und dass wir auch ein Umfeld schaffen, wo sich Startups entwickeln können, ja, wo der Freigeist einfach, wo wir hier in Europa extrem gut sind. Ja, wir haben unwahrscheinlich viele innovative Köpfe, die wir hier haben, vor allem auch im Mittelstand, was da an Lösungen entwickelt wird und man immer sich wieder neu erfindet. Also das ist das Schöne, wenn ich immer so vor Ort auch in den Regionen bin. Ja, es ist beeindruckend, faszinierend. Da braucht die
Ja.
Politik vorgeben, in welche Richtung man denkt. Ich finde, wir müssen die Rahmenbedingungen, Standortbedingungen schaffen und natürlich auch durch, sag ich mal, durch kluge Anschubfinanzierungen im Forschungs- Innovationsbereich einfach auch mal ein gewisses Risiko übernehmen. Kann nicht nur der Staat finanzieren, aber einen Teil kann man auch beitragen. Wir verhandeln gerade unseren mehrjährigen Finanzrahmen auf europäischer Ebene und da wird sehr, sehr viel Geld auch in das Thema Competitiveness, Wettbewerbsfähigkeit in Europa reingegeben werden, dass wir eben auch da im Space-Bereich und in den neuen Energieerzeugungskapazitäten, also Stichwort Small Modular Reactors, ja, wie sie so neudeutsch heißen, ja, dass da einfach Geld in die Hand genommen wird und investiert wird. Also ich glaube, das ist unsere Kernaufgabe. Und ansonsten müssen wir schon noch überlegen, wo hängen auch unsere Arbeitsplätze dran. Das treibt mich schon um, Herr Eggers, wenn Sie sehen, wie gerade in der Automobilindustrie massivst abgebaut wird. Ja, also wenn ein großer Zulieferer in Europa, Bosch, ja, jeden vierten Arbeitsplatz in den nächsten Jahren abbaut, angekündigt, ja. Also
Dramatisch.
80.000, 20.000 mal weg sind. Das ist natürlich ein Aderlass ohne Ende, den kann man nicht so schnell mit ein paar Startups abfangen. Ja. Und das ist für uns schon eine Riesenaufgabe und deshalb bleibe ich auch dabei, auch die Automobilindustrie hat eine Zukunft bei uns in Europa. Und deshalb schreibe ich die nicht ab, sondern ich nehme da auch wahr, die erfinden sich auch neu, immer wieder. Also wir sind gut. Ich glaube, wir müssen unsere Hausaufgaben in der Politik machen, was Bürokratieabbau anbelangt, was die Energiepreise anbelangt und was also Infrastruktur muss stimmen. Da haben wir auch eine Riesenaufgabe nochmal. Ja. Also nicht nur im Energiebereich, sondern auch im Tech-Bereich, im Transportbereich. Aber ich glaube, wir haben genügend Potenzial, um dann auch in Europa noch wettbewerbsfähig zu sein, wenn wir jetzt unsere Hausaufgaben machen. Und da gilt für mich immer, weniger ist mehr. Also je weniger wir die Register irgendwo reingehen, umso effizienter ist es, umso erfolgreicher ist es, weil ich ein Grundvertrauen habe, dass unsere Unternehmen da schon auch auf dem richtigen Weg sind.
Hätte mir das ein Lehrer früher gesagt, bei den Hausaufgaben weniger ist mehr, Timo, wäre ich genau seiner Meinung gewesen. Peter, wie ist dein Blick drauf? Ist das zu spitz von also mir? Also Frau Niebler sagt ja im Grunde, lass uns die Rahmenbedingungen so schaffen, dass Wandel passiert, dass das Gute passiert und nicht darauf konzentrieren und zu überlegen, wie das Endergebnis aussieht. Blickst du da genauso drauf oder hast du einen anderen Schlag?
Ich würde zwei Begriffe hochhalten. Das eine ist mal die Kreativität, also die schöpferische Freiheit. Egal, was ich reguliere, egal, was ich fördere oder nicht fördere, ich werde niemals alles überblicken. Irgendwann wird immer einer mit irgendwas um die Ecke kommen, was ich dann brauchen kann. Mir fällt gerade BioNTech ein. Die
Ja.
haben an Krebsmedikamenten geforscht. Und auf einmal war Covid da und ich habe festgestellt, den Mechanismus, den die haben, den kann ich da auch verwenden. Und jetzt, wenn ich das richtig verfolgt habe, sagen die beiden, ja, also hätten sie es hochgezogen, sodass da praktisch eine industrielle Fertigung draus wird. Jetzt wollen sie wieder mehr
Weiter.
in die Forschung gehen und wieder was anderes machen. Also wir müssen Kreativität zulassen, wir müssen Kreativität fördern. Und das ist ja auch so ein bisschen das Geheimnis da von diesem hochgelobten Silicon Valley, dass einfach so Gründergeist und dieser Spirit da ist. Und ich sehe schon eine ganze Menge. Ich habe da auch ganz viel Vertrauen in die jungen Leute, in die Studenten, in die Absolventen. Und ich bin da auch sehr froh, dass wir da eine größere europäische Durchlässigkeit haben. Ich meine Kinder sind im oberbayerischen Schrobenhausen aufgewachsen. Jetzt lebt eine Tochter in Amsterdam und die andere in Birmingham in England und die arbeiten dort und haben sich dort integriert und so weiter und so fort. Das hätte ich mir auch nicht gedacht vor einigen Dekaden. Also diese Kreativität zulassen, idealerweise gepaart mit einer europäischen Transparenz. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch überlegen, wo wollen wir denn hin, was brauchen wir denn, was wollen wir denn? Also Resilienz. Und wer kann uns gegebenenfalls da irgendwo von der Seite her ein reingeben? Und das erleben wir jetzt ja gerade mit unseren Freunden aus Amerika und deren Präsident. Ich meine, dann fängt er an, dass er Steuern, dass er, Entschuldigung, Zölle erhebt oder dass er uns irgendwas abschaltet oder nicht gibt. dann erleben wir momentan in der Straße von Hormus, da irgendwie, glaube ich, 80% des weltweiten Ammoniaks geht da durch und den brauche ich für Düngemittel und da geht halt jetzt gar nichts mehr durch. Auch wieder, weil hier Bomben fallen und man sich auf jeden Fall über die Strategie mal Gedanken machen kann. Oder eben Dinge, ich denke an die Chips von Taiwan und so weiter. Also wir müssen schauen praktisch, was brauchen wir? Lithiumbatterien, Solarzellen und so weiter. Also welche grundlegenden Fähigkeiten muss ich in Deutschland, in Europa haben, um resilient zu sein? Das Mindeste ist, dass ich 3, 4 Partner habe und nicht einen oder noch besser eben selber herstelle. Und da glaube ich, muss man wahrscheinlich auch, ich sag mal, politisch ein bisschen steuern, weil das jetzt mehr mit der Ratio zu tun hat und gegebenenfalls auch mit einer Umfrage, wer ist da und unter welchen Bedingungen kann er denn produzieren. Und sicherlich sind da niedrige Energiepreise für die Industrie ein ganz wichtiger Punkt. Also insoweit, was Europa anbelangt, würde ich auf Resilienz und Kreativität setzen.
Okay.
Wenn ich da einen Satz,
na sehr gerne.
Gerade bei der Resilienz muss ich sagen, machen wir wahnsinnig viel auf europäischer Ebene. Wir haben hier jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren viele Handelsabkommen unter Dach und Fach gebracht. Jetzt zuletzt Ende Januar mit Indien von 1,5 Milliarden Menschen, Mercosur 350 Millionen Menschen. Wir verhandeln mit Indonesien, mit Taiwan, mit Vietnam haben wir schon abgeschlossen, mit Chile haben wir abgeschlossen. Also da tut sich wahnsinnig viel. Und da bin ich bei Ihnen, Herr Professor Birkner, dass wir also schauen müssen, Resilienz heißt von Rohstoffen, von Teilen, von Bauteilen, allem, was wir so brauchen, uns etwas unabhängiger zu machen. Und das geht nur, wenn wir ganz stark diversifizieren. Ja. Und da sind wir in Europa gerade auf einem ganz, ganz guten Weg, glaube ich. Also da passiert sehr, sehr viel, ohne dass das immer die Top-Nachricht in den Medien ist. Aber zum Teil liegt da ja ein Vorlauf von Jahren, ja, um da dann zum Ziel zu kommen. Also mit Indien haben wir auch 13 Jahre verhandelt und jetzt den Durchbruch geschafft. Oder Mercosur, über 25 Jahre ist verhandelt worden. Also ich will nur mal sagen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also da sind auch die Europäer, wie im Parlament, aber auch die Kommission muss ich da loben. Die sind da unwahrscheinlich unterwegs mit kleinen Teams, aber hochprofessionell und hocheffizient. Und wir stellen uns da, glaube ich, recht gut auf, jetzt auch international.
Ich würde noch eins ergänzen wollen, Thema USA an der Stelle. Ich bin mit etlichen Kollegen aus dem akademischen Bereich in den USA in sehr enger Verbindung. Und hier passiert gerade Folgendes, dass also praktisch eine ganze Generation an Wissenschaftlern und Forschern, vor allem in dem Bereich, den wir jetzt diskutieren, eigentlich platt gemacht wird. Hier gibt es keine Doktorandenstellen, hier gibt es keine Forschungsgelder, die können nicht mehr reisen und so weiter und so fort, die können nicht mehr austauschen. Und auch diese Hinwendung weg vom Elektrofahrzeug zu den Verbrennern, das mag zwar alles in dem dortigen Wahlkampf vielleicht noch halbwegs gut ankommen, das ist aber mittelfristig ein absolut strategischer Fehler. Und deswegen müssen wir in Europa diese Lücke, die da entsteht, auch nutzen. Und wenn ich anschaue, China nicht vergessen, China ist hier auch ein Riesenmarkt und technologisch haben die enorm aufgeholt, wenn nicht an der einen oder anderen Stelle sogar schon überholt. Und wenn ich mir da wiederum die ganzen technischen Potenziale anschaue, die gerade in der Elektromobilität liegen, man kann sich immer unterhalten, mit welcher Geschwindigkeit transformiere ich und wie schnell geht das. Aber die Potenziale, die hier da sind, die sind enorm. Und ich glaube, dass gerade eben durch die Fehler, die Trump an vielen Stellen macht, auch ganz große Chancen für Europa entstehen. Und die sollten wir auch nutzen. Und die müssen wir auch nutzen. So egoistisch dürfen wir an der Stelle sein.
Sehr gut.
Vielen Dank. Chancen nutzen. Und in Europa stehen wir da gut da.
Ja.
Dankeschön.
Auch vielen Dank an alle. Hat Spaß gemacht.
Dem schließe ich mich gerne an, lieber Timo Eggers, lieber Peter Birkner, auf ganz bald und hoffen wir, dass die Energiewende gelingt.
Genau.